Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mit Nathalie Larenta und Melchior Neumann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ansteuern, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Nathalie Larenta und ich nehme wieder mit meinem Co-Moderatoren Melchior Neumann auf. Hi Melchior.
Hi, hi.
Unser Gast ist diesmal Sebastian Fuß. Sebastian hat die Steuerberaterprüfung frisch bestanden und ist bei Grant Thornton als Senior Consultant für nationale und internationale Lohnsteuer tätig. Hallo Sebastian, magst du dich den Hörern kurz genauer vorstellen und berichten, wie du zu deiner aktuellen Position gekommen bist?
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Sebastian Fuß. Danke für die Vorstellung. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe eingangs ganz normal mit einer Ausbildung zum Steuerfachangestellten angefangen und mit einem Studium, mit einem dualen Studium entsprechend mich weitergebildet. Und ich war quasi von Anfang an schon in dieser Nische, würde ich es fast sagen, dass ich eben viel in diesem Zusammenhang mit Global Mobility gearbeitet habe und entsprechend auch da immer im internationalen Bereich tätig gewesen bin. Also ich bin quasi von meiner Ausbildung an dorthin geführt worden und habe auch seitdem auch immer dahingehend gearbeitet.
Was heißt das ganz konkret? Global ist, glaube ich, relativ klar, damit kann jeder was anfangen. Was heißt Mobility?
Also Global Mobility allgemein ist darauf bezogen, dass wir quasi Arbeitnehmer, die für andere Unternehmen tätig sind, bei allen steuerlichen Konsequenzen oder allgemein bei den steuerlichen Beratungsschwerpunkten unterstützen. Also sei es, wenn die Arbeitnehmer in ein anderes Land reisen, beziehungsweise dort sogar wohnsässig wohnhaft werden, dass wir eben da unterstützen, dass wir eben die deutsche Besteuerung sicherstellen und aber auch die internationale Besteuerung. Also wenn man zum Beispiel ins Ausland zieht, dann wird man ja auch steuerpflichtig im Ausland. Oder in Deutschland hat man vielleicht nicht die gleiche Steuerpflicht wie eine natürliche Person wie du und ich, die hier ganz normal arbeiten, sondern hat auch immer den Auslandsbezug mit. Und wir stellen eben sicher, dass dort alles richtig läuft.
Das heißt, eigentlich betreust du oder ihr beide Seiten. Also sowohl, wenn jemand aus dem Ausland nach Deutschland kommt und hier arbeitet, als auch, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, in Deutschland arbeitet und dann aber ins Ausland geht für ein Unternehmen.
Genau, genau richtig. Also die Leute, die nach Deutschland kommen, die nennen wir dann auch die Inbounds. Da haben wir Spezialbegriffe für. Und die ins Ausland gehen, sind quasi die Outbounds. Also die Leute, die dann quasi Deutschland verlassen und im Ausland dann steuerpflichtig werden.
Wie machst du das? Ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor. Welches Steuerrecht der Welt kannst du denn nicht? Nein, aber wie ist denn? Weil das deutsche Steuerrecht ist ja schon wahnsinnig kompliziert. Ich meine, du hast jetzt gerade die Steuerberaterprüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber du kannst ja schon relativ viel. Aber wie machst du das denn, dass du weißt, ob jemand in Frankreich, Großbritannien oder in den USA steuerpflichtig ist?
Ja, also tatsächlich die ausländische Steuererklärung erstellen wir nicht, sondern das machen dann meistens die Kollegen, die uns als Bearingspartner zugestellt werden, dass die quasi die ausländische Steuererklärung erstellen. Nur wir achten quasi, wenn man jetzt vom deutschen Steuerrecht erstmal anfängt, prüft man natürlich erstmal die nationale Besteuerung. Das heißt, wir gucken erstmal auf unsere nationalen Regelungen, ob wir überhaupt eine Steuerpflicht haben. Und im zweiten Schritt prüfen wir quasi erst, ob wir auch internationales Steuerrecht anwenden müssen, beziehungsweise das meistens dann mit dem bilateralen Abkommen, das ist dann zum Beispiel die Doppelbesteuerungsabkommen oder Außensteuergesetz, ob da etwas Anwendung findet. Also das ist dann quasi, ich sag mal, immer erst nationales Recht prüfen und dann gucken wir erst im zweiten Schritt, ob international das Besteuerungsrecht vielleicht abweichen kann.
Spannend, dann hast du fachlich quasi mit dem Paragraphen zu tun, mit dem sonst keiner zu tun hat. Für die ganze Welt fängt das Einkommensteuergesetz erst bei Paragraph 2 an. Für dich tatsächlich
korrekt.
Ganz vorne.
Korrekt, das ist quasi von vorne und es geht sogar, irgendwann hören ja auch die Paragraphen, sage ich mal, für den normalen Steuerpflichtigen ab 30 auf, aber es gibt dann quasi noch die Spezialnormen ganz hinten, Paragraph 50, 50d, die dann quasi eher im Global Mobility Bereich dann interessanter werden.
Gibt's da Länder, mit denen du besonders viel zu tun hast? Also hast du einen gewissen Schwerpunkt, dass du sagst, du hast jetzt vor allem mit Indien, mit China, mit USA zu tun? Oder ist es wirklich ganz wild durcheinander gemischt?
Ja, also es ist tatsächlich wild gemischt. Also klar, wenn man ein großes Mandat hat, die überwiegend in dem und dem Land tätig sind, also zum Beispiel Automobilzulieferer, die in den USA überwiegend Fabriken haben oder auch in China Fabriken haben, dann ist natürlich dieses Land entsprechend auch, sage ich mal, das Hauptland, wo die Mitarbeiter auch hinreisen. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, auch durch Corona, dass wir auch viel dieses Thema Workation auch haben, wo jetzt mittlerweile auch viele grenzüberschreitend überall tätig sein können. Also jetzt mittlerweile eher in der EU, also dass sie in den Mitgliedstaaten sitzen und von da aus arbeiten, was dann nicht mehr das klassische Mobility-Geschäft war, aber mittlerweile damit reingeflossen ist, weil wir ja eben auch in einer modernen Welt leben, wo jeder Homeoffice machen möchte aus jedem Land. Und da haben natürlich auch dann die Steuernormen mit ein Mitspracherecht.
Seht ihr da gerade, also ich habe zumindest medial und so, ist der Fokus darauf ja extrem in Corona gestiegen, wo alle plötzlich Homeoffice, Remote-Arbeit und so im Mittelpunkt standen. Ist das seitdem auch tatsächlich gestiegen? Also du hast ja wahrscheinlich Einblick in die Nachfrage nach solchen Leistungen. Ist das in den letzten 2-3 Jahren nochmal erheblich gestiegen oder ist es eigentlich ein Trend, der die ganze Zeit in die gleiche Richtung geht?
Ja, also vorher war, glaube ich, eher der Trend zu der klassischen Entsendung, sage ich mal. Das heißt, man hat einen Entsendevertrag geschlossen und ist dann wirklich zu einer Gesellschaft ins Ausland gegangen. Und mittlerweile ist es eher der Fall, dass man wirklich keinen Entsendevertrag mehr hat, sondern dass man dann eben einen lokalen Arbeitsvertrag mit der Gesellschaft hat, aber dann sich das Recht vorbehält, überall zu arbeiten. Also, dass man quasi für das deutsche Unternehmen in Düsseldorf arbeiten möchte, aber aus Frankreich raus. Ja. Also, dass das quasi die Voraussetzung für den Mitarbeiter ist. Und was ja auch gerade mit dem War of Talent oder das im Zeite von Mitarbeiterknappheit und Fachmitarbeiterknappheit, dass man sich das fast sogar als Arbeitnehmer erlauben kann. Also da ist jetzt eher der Trend hin, dass man viele Beratungsanfragen bekommt, ja, wir möchten einen Arbeitnehmer im Land XY einstellen, der bringt da volle Arbeitsleistung für unser deutsches Unternehmen. Was haben wir in dem Land zu beachten? Oder was muss ich aus steuerlicher Sicht beachten?
Ja. Das heißt, du hast quasi auf der Kunden-, auf der Mandantenseite wahnsinnig viel mit internationalen Mandanten zu tun und so weiter. Wie ist denn das bei dir, wenn du nicht nur zwingend an Deutschland gebunden bist, wahrscheinlich mit deiner Tätigkeit, wie international arbeitest du denn? Also sitzt du immer in Deutschland in einem Büro, einmal selbst und müsstest du es überhaupt?
Ja, also ich bin jetzt gerade zum Beispiel im Homeoffice, aber in Düsseldorf, also im Inland. Aber da wir das Thema auch betreuen, beziehungsweise auch ein bisschen herantragen und da ein bisschen Background-Wissen haben, was für unterschiedliche Risiken die anderen Länder haben, haben wir auch tatsächlich bei Grant Thornton momentan eine Richtlinie, dass wir eher sagen, wir haben eine bestimmte Anzahl an Tagen, die wir im EU-Ausland verbringen dürfen, aber halt nicht mehr. Also zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Tagen und bestimmte Länder. Bestimmte Länder sind ausgeschlossen, weil wir da das Risiko zu hoch sehen. Aber an sich dürfte ich, sage ich mal, bis zu 30 Tagen in einem EU-Ausland vom Homeoffice aus arbeiten.
Wenn du von Risiko sprichst, sprichst du da von steuerlichen Risiken für den Arbeitgeber oder sprichst du von Risiken, dass dir irgendjemand den Laptop hackt und alle Daten klaut?
Sowohl als auch. Also ich glaube, mittlerweile ist es nicht nur steuerlich, sondern dann kommt auch Arbeitsschutz. Was passiert, wenn ich jetzt in meiner Ferienwohnung in Spanien ausrutsche? Ist das noch ein Betriebsunfall? Was ist mit Datenschutz? Darf ich in einem Café in Spanien einfach so arbeiten, im öffentlichen WLAN? Aber auch dann quasi steuerlich. Gründe ich eine Betriebsstätte für meinen Arbeitgeber da? Habe ich irgendwelche Arbeitnehmerverpflichtungen? Also es geht auch in beide Richtungen, nicht nur Arbeitgeberverpflichtung, sondern auch Arbeitnehmerverpflichtung. Sozialversicherungsrecht haben wir. Bleibe ich in der deutschen Sozialversicherung? Bin ich in einem anderen Land auf einmal sozialversicherungspflichtig? Und zum Thema Immigration, habe ich irgendwas mit Visum, mit Arbeitsvisum zu beachten oder hat das Land noch speziellere Vorschriften?
Und du warst ja auch eine ganze Weile mal in einem anderen Land unterwegs. Wie ist es dazu gekommen und wo warst du?
Ja, also ich war quasi im Rahmen einer eigenen Entsendung, was wir ja auch dann betreuen im Rahmen unserer Arbeit, in Indien für 2 Monate. Und da haben wir quasi, die Kollegen aus Indien haben uns damals zugearbeitet, beziehungsweise haben auch mitgeholfen bei der deutschen Steuererklärung, beziehungsweise die erstellt. Und in diesem Zusammenhang konnte man quasi ja auch dort entsendet werden und quasi den Kollegen ein bisschen Input geben und auch mal, was vorher immer nur telefonisch möglich war oder per E-Mail, konnte man dann quasi in Person sagen. Das war dann ein bisschen hilfreicher für die, dann haben die das auch mehr verstanden, anstatt wenn man einfach immer nur deutsche Normen oder Paragraphen rübergeschickt hat. Das genau war quasi in dem Zusammenhang, dass man den ein bisschen unterstützt hat und das deutsche Steuerrecht ein bisschen näher gebracht hat.
Wie war das so? Also wie groß war der Kulturschock? Ich stelle mir, einige Tätigkeiten sind in anderen Ländern mit Sicherheit ziemlich ähnlich. Ich meine, keine Ahnung, ob ich Surflehrer auf Sylt oder irgendwo auf Bali bin, ist wahrscheinlich, die Tätigkeit ist wahrscheinlich ziemlich gleich. Aber bei Steuern stelle ich mir das irgendwie doch schon erheblich anders vor.
Ja, also ich wollte mal sagen, das größte Problem, also Englisch habe ich natürlich schon immer da gesprochen und aber nur im beruflichen Kontext. Also ich konnte die Fachbegriffe mit Steuern, Entsendung und Steuerausgleichsberechnung, konnte ich alles auf Englisch. Nur quasi dann der Smalltalk oder quasi auch die Gespräche beim Mittagessen oder die man dann danach, nach der Arbeit führt, das war am Anfang, sage ich mal, das Problem. Und das kam dann aber irgendwie immer besser. Also ich würde auch sagen, mein Englisch hat sich durch die Monate quasi auch viel mehr verbessert. Und dass man dann auch flüssiger sprechen konnte. Also auch dann diesen Smalltalk eben dann über das Steuerliche oder die Fachbegriffe hinaus. Das war zum einen. Und natürlich die Kultur. Also ich sag jetzt mal als Beispiel die Toiletten in Indien, da sind die vielleicht ein bisschen anders unterwegs, als man den europäischen Standard gewöhnt ist. Aber ich sag mal, das Hotel, wo wir untergebracht worden sind, war natürlich 1A und da wurde man natürlich auch verwöhnt. Aber wenn man dann wieder rausgegangen ist, konnte man, es gibt keine, ja, nur vereinzelt Ampeln, wie wir sie kennen. Sonst muss man wirklich die Straßen überqueren, als ob man in Gefahr ist. Oder beziehungsweise wird gesagt, einfach gehen, nicht gucken. Die halten dann schon an oder umfahren einen. Das war ein bisschen anders. Und sonst hat man halt die Wege auch mit, glaube, die heißen Tuk-Tuks gemacht und hat da dann immer die paar Euro gezahlt dafür, für einfache Wege. Also das waren dann so die Besonderheiten, die ich da mitgenommen habe. Aber es war also Kollegen total nett. Man denkt ja vielleicht auch, in Indien werden alle zwangsverheiratet oder so, aber waren genauso offen bei solchen Themen wie wir. In Europa, sage ich jetzt mal wieder, hatten auch die üblichen Apps, die man kennt in diesem Zusammenhang. Also ja, das war dann erstmal was ich da mitgenommen hatte.
Spannend. Wie ist das so rein beruflich? Es ist jetzt nur immer das mein Eindruck und was ich gehört habe. Ich habe teilweise mit Kunden schon gearbeitet, aber ich habe immer den Eindruck, dass, ich würde mal sagen, der Berufsstand Steuerberater sehr unique ist für Deutschland. Also das ist schon, dass das so eine besondere Rolle hat, ist in Deutschland schon sehr ausgeprägt und das ist in anderen Ländern gar nicht so. Wie sind denn so die Kollegen, vielleicht in Indien, aber auch in anderen Ländern, gibt es da andere, sind es auch so blaue, rationale Menschen am Ende oder gibt es da irgendwelche Unterschiede vom Typ Mensch, der sich da in dem Bereich beschäftigt?
Ja, also es kommt natürlich auch auf das Land an, also ob es quasi auch so eine Ausbildung gibt wie der Steuerberater in Deutschland, quasi mit den ganzen Voraussetzungen. Ich glaube, das ist nicht im jeden Land gleich geregelt. Da kann man vielleicht auch schon mit dem Studium quasi sich Steuerberater nennen dann in dem Land. Aber soweit ich das weiß, sind schon alle unsere Kollegen dann auch, sage ich mal, auf den gleichen Wissensstand oder haben eine ähnliche Ausbildung. Also gerade auch wieder die europäischen Länder haben, glaube ich, einen ähnlichen Berufsstand und sind alle auch sehr verantwortungsbewusst und haben auch immer ihre Berufspflichten, sage ich mal, die wir auch in Deutschland kennen, im Blick. Indien weiß ich jetzt nicht genau, ob es da zum Beispiel den Steuerberater als Titel gibt, ja. Aber die Kollegen zum Beispiel haben dann auch, kamen nach dem Master quasi dazu und haben dann dabei unterstützt.
Okay. Also ob, das heißt, ob, da gibt es jetzt zumindest, da gibt es jetzt inhaltlich keinen, keine großen Unterschiede in der, so von der Wellenlänge so rein.
Genau, würde ich sagen, vielleicht von der Länge der Ausbildung, also ob man sagt irgendwie, ja, sie brauchen nicht 2 Jahre, sondern 3 Jahre oder anstatt 3 Jahre 2 Jahre und man muss keine schriftliche und mündliche Prüfung wie in Deutschland ablegen, sondern vielleicht per einfachen Test, also das weiß ich jetzt nicht, aber ich würde schon sagen, ist überall die ähnliche Herausforderung da auch.
Ich denke, das wird auch ein bisschen was mit der Komplexität des Rechts zu tun haben, was man da lernen muss, was in Deutschland ja schon auch ausgeprägt ist.
Ja.
Aber auch da habe ich mir, als ich gesehen habe oder gehört habe, was du machst, fand ich super spannend. Du wirst wahrscheinlich für viele Leute ja auch die Person sein, die Leuten das erste Mal die Gepflogenheiten in Deutschland rund um Steuern erklärt. Gibt's da irgendwie Feedback? Schlagen da die Leute die Hände über den Kopf? Weil in Deutschland macht man das. Da sagt man immer, in Deutschland ist am schwierigsten. Aber haben dann auch Fremde, die eigentlich ein anderes Recht kennen, den gleichen Eindruck? Oder ist das, bilden wir uns in Deutschland das nur ein, dass das hier besonders kompliziert ist?
Ja, nee, ich glaube, es ist tatsächlich auch schon in Deutschland sehr komplex. Also ich glaube, andere Länder haben auch ein ähnliches komplexes Recht. Aber Deutschland ist natürlich auch immer da ein guter Vorreiter. Und genau wie du gesagt hast, ich habe dann quasi auch die Eingangstelefonate mit den Mitarbeitern, wenn die nach Deutschland kommen und spreche dann natürlich mit denen, sage ich mal, erstmal die Basics über das deutsche Steuerrecht und bespreche das quasi und dann ist natürlich auch erstmal, okay, man kann das alles absetzen, also zum Beispiel Thema Werbungskosten, man sagt dann, man kann alles mit seinem beruflichen Job, sage ich mal, absetzen, was man dafür braucht. Okay, dann fängt es erstmal an, dann will ich das absetzen. Dann muss man die natürlich auch wieder ein bisschen einfangen. Aber auch zum Thema Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastung. Ich glaube, viele haben so solche Aufwendungen nicht im anderen Land. Und auch zum Höhe des Steuersatzes ist, glaube ich, Deutschland auch immer relativ hoch. Also da hat man dann vielleicht auch gerade die höher Verdienenden, die dann rüberkommen, die wundern sich dann natürlich beim Spitzensteuersatz von 45% auch ein bisschen, wo das Geld hingeht. Aber das ist dann halt so. Oder dann müssen die nochmal mit dem Arbeitgeber reden, ob dann nochmal irgendeine Vereinbarung getroffen wird, dass das irgendwie ausgeglichen wird oder so. Aber
werden nur bei Fußballspielern nur noch Nettogehälter verhandelt und nicht mehr die
Bruttogehälter. Genau, ja. Das ist tatsächlich eine gängige Variante bei den Entsendungen. Solche Netto-Lohnvereinbarungen nennt man das tatsächlich, wo dann Nettogehalt verhandelt wird. Und dann müssen wir natürlich im Gegenzug den Nettolohn hochrechnen, quasi auf den Bruttolohn. Und ja, dann ist natürlich auch ganz schnell die Hälfte irgendwie wieder drauf. Und Da fragen sich die Mitarbeiter auch immer, wohin das geht.
Spannend. Gibt's, ich würde mal sagen, das Verhältnis zwischen, das ist sehr klischeebehaftet jetzt, aber zwischen dem deutschen Steuerzahler und dem Finanzamt ist ja schon so ein einzigartiges, um es mal zu sagen. Beziehungsweise die Frage ist es so einzigartig? Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, was ich mal geführt hatte mit einem Dänen, die einen höheren Spitzensteuersatz hat, der gesagt hat, nee, Steuern ist doch gut. Davon wird doch alles bezahlt. Und ich habe das einfach nicht verstanden, dass der das gut fand und sich gefreut hat, Steuern zahlen zu können. Das trifft man in Deutschland relativ selten an, diese Meinung. Ist das auch, merkst du das auch, dass andere anders quasi dem ganzen Thema Steuern gegenüberstehen? Gut, ist vielleicht auch noch was anderes, wenn ich in einem fremden Land Steuern bezahle, aber in Deutschland ist ja gefühlt der Drang, irgendwo noch irgendwas abzusetzen, sehr, sehr ausgeprägt. Ist das bei anderen auch so?
Ja, also würde ich eigentlich 1:1 zustimmen. Also bei uns werden teilweise jede Nachzahlung, jede kleinste Nachzahlung bei kleinsten Beträgen teilweise nachgefragt. Warum resultiert das denn jetzt in einer Nachzahlung? Oder ich habe früher, bevor ich auf Entsendung gegangen bin, habe ich immer 2.000 Euro Steuererstattung bekommen jährlich. Jetzt muss ich auf einmal 500 Euro nachzahlen. Woran liegt das? Warum? Das möchte ich nicht zahlen. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland auch noch ein bisschen speziell, dass wir natürlich nichts abgeben wollen und auch teilweise vielleicht auch nicht wissen, wo die Steuern am Ende hinlaufen und dass wir ein bisschen im Krieg mit dem Finanzamt sind. Also ich glaube, das ist auch so eine Besonderheit in Deutschland, dass man nicht gerne zahlt. Also natürlich wäre es halt gerne nach, aber ja, wenn man sich damit auseinandersetzt, was man denn alles absetzen kann, dann muss man auch vielleicht nicht unbedingt nachzahlen.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Ihre Mandanten brauchen 2025 eine einfache Lösung, um E-Rechnungen anzunehmen und GOBD-konform aufzubewahren. Empfehlen Sie Ihren Mandanten deshalb den Agenda Invoice Hub. Dank einer direkten Schnittstelle ideal für alle Agenda- und DATEV-Steuerkanzleien. Erfahren Sie mehr unter agenda-invoicehub.de.
Es ist wahrscheinlich ein Thema.
Gerade jetzt auch.
Wir sind versetzt, Mecho. Tut mir leid. Es ist wahrscheinlich auch ein Thema der deutschen Mentalität, ne? Also,
ja.
Es ist wahrscheinlich so ein bisschen in unseren Köpfen verankert.
Ja, und dann gucken wir gerne Mario Barth, wo die Steuergelder hinfließen. Und dann wollen wir natürlich noch unlieber Steuern zahlen, deswegen am liebsten gar nicht.
Aber ist es vielleicht auch das deutsche Steuerrecht, weil du gesagt hast, in anderen Ländern gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, Dinge anzusetzen. In gewisser Weise lädt einen das deutsche Steuerrecht halt auch dazu ein. Ich meine, wir haben einen hohen Steuersatz, habe aber gleichzeitig die Möglichkeit, auch vieles abzusetzen. Das zwingt uns ja quasi das Verhalten auf, dass wir uns Gedanken machen, was wir denn alles absetzen können. Wenn ich in anderen Ländern viel niedrigeren Steuersatz habe, aber nichts absetzen kann, dann muss ich mich damit auch nicht weiter beschäftigen. Aber in Deutschland lohnt es sich halt auch.
Ja, das stimmt. Also in Deutschland haben wir halt das Leistungsfähigkeitsprinzip. Das heißt, jeder, der viel verdient, kann auch viel zahlen. Aber wer dann auch viele Aufwendungen hat, kann die natürlich auch geltend machen und muss deswegen niedriger zahlen. Und ich glaube, die Steuersysteme international sind oft, dass natürlich der Eingangssteuersatz vielleicht pauschaler ist und nicht wie in Deutschland progressiv, dass immer desto höher, desto mehr, sondern dass man eher von der pauschalen Steuersatz ausgeht. Aber im Gegenzug kann man dann auch nicht viele Aufwendungen absetzen. Vielleicht kommt es auch daher, dass dann die Arbeitnehmer, die aus anderen Ländern kommen, das eher gewohnt sind. Ja, ich habe hier meinen pauschalen Steuersatz von 25%, aber dafür muss ich auch nichts tun. Und in Deutschland sucht man natürlich dann nach Kosten, geht essen, will den Bewirtungsbeleg haben, Parkticket, zieht man sich die Rechnung, will das alles absetzen. Und dann will man natürlich auch weniger dadurch zahlen, ja.
Jetzt so rein persönlich auch für dich, gerade das Thema im Ausland arbeiten ist, glaube ich, für ganz viele, auch gerade junge Menschen, wahnsinnig attraktiv. Ich gehe jetzt einmal auch davon aus, von in der Steuerberatung quasi irgendwo international arbeiten. Das ist bei mir tatsächlich persönlich auch der Fall gewesen. Einer der Jobwechsel, die ich in meinem Leben gemacht habe, habe ich gemacht in der Hoffnung, dass ich danach internationaler arbeite oder auch vielleicht sogar mal aus dem Ausland arbeiten kann. Was in der Steuerberatung ja sehr untypisch ist, weil man halt das Recht in dem Land lernt, in dem man halt das lernt. Deswegen sind gefühlt die Barrieren, einmal irgendwann international tätig zu sein, sehr, sehr hoch. Aber es gibt die Wege. Kennst du noch andere? Du sagst es gerade, Mitarbeiterentsendung ist schon ein sehr spezifisches Feld. Siehst du da generell auch irgendwo einen Trend, in die sich quasi junge Menschen entwickeln können, neben Global Mobility?
Ja, also das Thema geht ja dann natürlich nicht nur bei Arbeitnehmern oder sage ich mal bei der Einkommenssteuer weiter, sondern auch bei Unternehmen vielleicht, wenn man auch Unternehmen oder Startup oder Influencer, die ja dann auch Gewerbebetreibende sind, die dann auch teilweise auch Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, je nach Rechtsform auch, dann geht es natürlich auch in den Steuerarten weiter. Also nicht nur in Global Mobility, was ja nur die Arbeitnehmerentsendung ist, sondern auch weiter zu ertragssteuerlichen Konsequenzen, zur Umsatzsteuer, die ja auch ein wichtiger Bestandteil ist, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer. Also da kann man natürlich auch immer internationaler werden. Aber an sich, wenn man sich für den deutschen Steuerberater entscheidet, dann, wie du auch richtig gesagt hast, lerne ich das nationale Recht erstmal. Und dann natürlich auch die internationalen Abkommen muss ich dann natürlich auch beachten. Und da ist dann natürlich auch ein bisschen weniger Potenzial, zu sagen, jetzt ich arbeite jetzt für ein ausländisches Unternehmen. Also ein ausländisches Unternehmen wird mich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, also sage ich mal, Grand Thornton in Spanien bräuchte mich vielleicht auch nur für die deutschen Fälle teilweise, weil ich natürlich auch nur das deutsche Steuerrecht beraten kann oder auch darf. Und jetzt spanisches Steuerrecht müsste ich dann vielleicht eine Zusatzqualifikation oder mir das irgendwie anrechnen lassen und das natürlich dann lernen. Also da ist das dann natürlich ein bisschen beschränkt. Aber wenn man immer diese Zusammenarbeiten hat, also gerade bei größeren Unternehmen oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, hat man oft Standorte, die in anderen Ländern sind. Und dann hat man oft Berührungspunkte, die man zusammen vielleicht klären kann und da auch teilweise dann Beratungspotenzial ist und dann auch eine Entsendung zum Beispiel gerechtfertigt, also rechtfertigt, dass man da auch bei dem anderen Unternehmen das mal kennenlernt. Also wenn wir jetzt viele US-Amerikaner haben und das mal kennenlernen sollten, dann macht es da vielleicht auch Sinn, ein Jahr in die USA zu gehen und das US-Steuerrecht zu lernen.
Ja, genau, diesen, also das ist jetzt rein hypothetisch, aber das kann ich mir bei dir fast vorstellen, bei deinem Lebenslauf, dass es auch ein gewisser Zwiespalt ist, im Sinne von, ich spezialisiere mich jetzt speziell auf das deutsche Recht, bin aber dafür unter Umständen vielleicht für internationale Tätigkeiten, ich will nicht sagen weniger qualifiziert, aber doch, du hättest ja in der gleichen Zeit was anderes lernen können, aber vielleicht auch einfach zu teuer für deinen Arbeitgeber, jetzt dich mit Sachen zu beschäftigen, die du sonst vielleicht international hättest machen können. Jetzt hast du aber, als Steuerberater ist man in Deutschland dann halt sehr spezialisiert. War das für dich ein Thema, wo das in Frage stand, dass du sagst, ich gehe mehr in die Richtung Internationalisierung und ich möchte gerne international wichtig werden? Hätte es da im Zweifel auch andere Titel irgendwo gegeben, die man hätte machen können? Oder hast du von vornherein gesagt, nee, lieber Steuerberatung, lieber in Deutschland spezialisieren und da quasi den Fuß in die Tür zu setzen?
Ja, also ich habe eher gesagt, ich will den nationalen Weg, sage ich jetzt mal, bestreiten, auch wenn ich den internationalen Teil mit drin habe. Aber mit der klassischen Ausbildung zum Steuerfachangestellten, dann mit dem Bachelor, Master und dann den Steuerberater abzuschließen, war quasi so mein Ziel. Und internationale Titel gibt es natürlich auch irgendwelche certificated internationale Titel, sage ich mal. Aber das war, sage ich mal, nie für mich relevant. Also ich habe auch nicht gesagt, ich will jetzt irgendwann mal im Ausland arbeiten. Wäre natürlich auch cool oder beziehungsweise kann man ja noch sonst auch wieder mit Entsendung machen oder auch, sage ich mal, teilweise dort arbeiten. Aber es war jetzt nicht mein großes Ziel. Ich möchte unbedingt mal im Ausland wohnen und dafür ein ausländisches Unternehmen arbeiten.
Okay. Ich weiß, dass es bei vielen jungen Leuten, weil es bei mir auch so war, schon auch der Plan ist. Hast du da einen Tipp, so Karrieretipps für alle Zuhörer, die sagen, ich würde super gerne schon irgendwie in der Steuerberatung arbeiten, aber gerne auch mit internationalem Bezug. Du hast die Themenbereiche vorhin auch schon gesagt. Du hast auch schon gesagt, Mitarbeiterentsendung. Was sind denn konkrete Schritte, die ich vornehmen könnte, um das zu machen? Soll ich das bei meinem Chef mal ansprechen oder soll ich ganz gezielt nach Jobs suchen, die so im internationalen Kontext arbeiten? Wie nähere ich mich eigentlich dem Ganzen am besten?
Also wenn ich eher, sage ich mal, bei einer kleineren Kanzlei in Deutschland arbeite, ich würde da fast sagen, dass die gar nicht so viele internationale Fälle haben, weil das einfach auch ein spezielles Themengebiet ist, wo sich auch vielleicht schon ältere Steuerberater auch gar nicht antrauen, weil die sagen, das ist auch so komplex, da gibt es so viele Abkommen und das möchte ich gar nicht beraten, sondern dass das eher bei den größeren oder mittelständischen Kanzleien sind oder auch dann bei den großen Big Four Kanzleien der Fall ist, weil man da immer in Abteilungen reingehen kann, die sich nur damit befassen. Also das wäre vielleicht eine Option, dass man wirklich ein Unternehmen wählt, was eine spezielle Abteilung dafür hat und dann mache ich es nur. Weil dann ist grundsätzlich, dass man immer sehr fachspezifisch unterwegs ist. Also das heißt, ich mache es dann nur. Oder man kann natürlich, wenn man jetzt eher in Richtung mittelständische Kanzlei geht, dann kann man wahrscheinlich auch den Chef mal fragen, ob er so Fälle hat, ob er so Fälle betreut, ob er so einen Mandantenstamm hat. Und dann entsprechend auch fragen, ob man auch in so Fällen mehr arbeiten kann und sich quasi dann auch, sage ich mal, zu so einer Art Experten in diesem Feld einarbeiten lässt. Ja. Aber als Tipp, sage ich mal, vielleicht eher dann eine größere Kanzlei wählen, die sich quasi auch mit solchen Fällen befassen möchte oder auch eine Abteilung dafür hat.
Ja. Gibt es da so Anforderungen? Du hast vorhin schon gesagt, Englisch ist dann plötzlich ein Thema, wenn die Kollegen Englisch sprechen. Das kriege ich bei ganz vielen Leuten in der Steuerberatung mit. War bei mir ehrlicherweise auch so. In der Schule war mein Englisch ganz okay. Dann fünf Jahre in der Steuerberatung gearbeitet, dann war es nicht mehr so okay. Das ist halt auch eine Sache, die verlernt man einfach, wenn man sie nicht braucht. Und in der Steuerberatung braucht man sie halt selten. Ne? Aber gibt es noch weitere Dinge, wo du sagst, die sind hilfreich mitzubringen, wenn man international arbeiten möchte?
Ja, also Englisch ist natürlich, man muss es nicht am Anfang perfekt können, konnte ich auch nicht. Ich kam auch mit meinem Schulenglisch dahin. Gab dann nur im Rahmen von meinem Arbeitgeber quasi Englischkurse, wo man es schon mal ein bisschen mehr lernt. Und dann, wenn man ja auch irgendwann telefoniert mit Kollegen auf Englisch oder mit den Mandanten, dann wird es ja auch irgendwann automatisch besser. Also, aber da sollte man, glaube ich, keine Angst haben, dass man jetzt mit seinem Schulenglisch direkt ins kalte Wasser geworfen wird und jetzt Telefonate komplett auf Englisch halten muss. Sonst natürlich immer ja aufgeschlossen sein oder dass man gerne kommuniziert. Also sage ich mal auch im gesamten Berufsbild des Steuerberaters, dass man Mandantenkontakt gerne hat oder die auch gerne berät, weil es gibt natürlich auch Leute, die nicht so gerne mit Leuten zu tun haben und dann ist es natürlich immer ein bisschen ja schwierig, wenn man da keine Freude dran hat, mit Leuten zu telefonieren oder immer Anrufe zu machen. Da scheut sich ja auch paar Leute in der Generation Anrufe zu tätigen, aber da sollte man auch keine Angst vor haben. Und
Arbeiten noch nicht rein mit Sprachnachrichten. Das wäre vielleicht ein bisschen einfach.
genau, ja, das kommt vielleicht noch irgendwann, dass man bei WhatsApp dann die Mandanten hat und Sprachnachrichten macht. Aber ja, klar, viele E-Mails werden natürlich auch geschrieben, da kann man es natürlich dann wieder drüber regeln. Aber einfach, dass man da Spaß dran hat, auch mit Leuten zu reden und auch quasi so beratend tätig zu sein.
Ja. Wie denkst du so den
Ja.
ganzen Bereich? Wir haben vorhin auch schon ganz kurz drüber gesprochen, so Workations und sowas, dass das eher ein Trend ist. Wie siehst du generell die Entwicklung mit internationalem Steuerrecht, länderübergreifend und so weiter? Wenn die Welt immer weiter zusammenwächst, wächst das Steuerrecht auch immer weiter? Also ist das ein Trend, der immer umfangreicher wird, wo du gesagt hast, bisher kleine Kanzleien hat man das noch nicht. Wird sich das ändern? Also Einschätzung, dass wahrscheinlich der Bereich immer relevanter wird für die Zukunft. Aber gibt es da schon konkrete Entwicklungen, die du auch siehst so in deiner Arbeit oder auch gesetzliche Änderungen? Von denen kriegt man ja so in der breiten Masse nicht mit, weil das ein sehr spezielles Themenfeld ist.
Ja, also ich würde auch fast sagen, dass es mittlerweile fast gar kein Trend mehr ist, sondern wirklich da sich drauf eingeschossen hat oder beziehungsweise immer mehr wird. Und genau, gesetzliche Änderungen und Vorschriften gibt es jetzt immer mehr auch innerhalb der EU. Also ich glaube, da kommt die EU langsam hinterher, auch, sage ich mal, das nennt sich jetzt DRC6 und DRC7 sind quasi so internationale oder EU-Richtlinien, die jetzt in nationales Steuerrecht umgewandelt werden, was zum Beispiel auch die Steuergestaltung innerhalb der EU quasi angezeigt werden soll. Also wenn man quasi Steuergestaltung fabriziert, dann muss man es auch anzeigen. Und anhand der Umsatzsteuer sieht man schon, dass das innerhalb der EU das Gesetz langsam harmonisiert wird. Nur die Doppelbesteuerungsabkommen, die wir noch so kennen, die sind teilweise immer noch aus den 50er, 60er Jahren. Das heißt, dass die das mobile Arbeiten noch nicht kennen. Und ja, da scheitert es auch teilweise wirklich dann auch an, dass man eben frei arbeiten kann von überall. Also das sind, sage ich mal, eher die Blocker, die das verhindern im Moment noch. Aber was ich, glaube ich, innerhalb auch der EU wieder jetzt in vielleicht in Zukunft, was heißt Zukunft, das dauert natürlich auch immer alles, bis alles durch ist, dann im nationales Recht umgewandelt wird, dass das immer mehr kommt, dass man vielleicht auch dieses globale Arbeiten vereinfachen möchte, habe ich auf jeden Fall die Hoffnung, dass es kommt. Wie lange das noch dauert und bis die ganzen gesetzlichen Regulierungen irgendwann verabschiedet werden, das kann natürlich lange dauern.
Ja.
Aber wäre natürlich auch wünschenswert.
Ja, aber es ist vielleicht dann auch tatsächlich gerade für Berufseinsteiger irgendwo jetzt nach der Ausbildung vielleicht ein interessanter Bereich. Dann ist es vielleicht sogar ganz praktisch, dass es noch 5 bis 10 Jahre braucht, bis irgendwelche EU-Richtlinien in nationales Recht umgesetzt worden sind.
Genau, dann muss man natürlich auch wieder mehr lernen, auch zum Thema Steuerberater. Dann kommen immer mehr Gesetze hinzu. Ja.
Glaubst du, das wird es irgendwann geben? Wenn du jetzt gerade sagst, gerade EU wächst immer weiter zusammen, wird es so irgendwann so einen EU-Steuerberater geben, europäischen Steuerberater?
Also auch beim Steuerberater muss ich also quasi jetzt auch schon EU-Recht können. Also sage ich mal, die Grundfreiheiten und die Freizügigkeitsrechte, das kennt man natürlich, EU-Recht. Aber ob es dann quasi ein EU-Steuerberater gibt, glaube ich nicht, weil die ganzen Länder ja immer noch ihre Einzelsteuergesetze haben. Also ich glaube nicht, dass das irgendwann so weit zusammenwächst, dass es nur noch ein EU-Einkommenssteuerrecht gibt. Ich glaube, da sind die Länder zu verschieden oder wollen zu separat bleiben und haben ihre eigenen Anforderungen an das Steuerrecht. Aber ich glaube, es wird immer mehr Richtlinien geben, die dann auch in nationales Recht umgewandelt werden müssen, sodass man immer im Hinterkopf haben müsste, okay, wenn das jetzt in deutsches Recht ist, dann gibt es das vielleicht auch in Frankreich oder in den Niederlanden.
Super, super spannend. Ich habe direkt auch Lust, auf die Vocation zu gehen. Das heißt, nächste Podcast-Folge bin ich dann aus, keine Ahnung, Portugal, Madeira oder so zugeschaltet.
Musst du nur aufpassen, dass du keine Verpflichtung da dann hast.
Ja, genau. Ich melde mich vorher einmal bei dir, um das abzuklären.
Sehr gerne.
Ja, perfekt. Ja, erstmal herzlichen Dank, Sebastian. Das war ein super spannender Einblick und auch danke für die Tipps, die du den Hörern gegeben hast. Das fand ich echt super interessant zu hören. Für mich war der Bereich eigentlich auch noch ein neues Pflaster. Hatte ich noch nicht so Berührungspunkte mit. Und ich würde einfach sagen, danke für das tolle Gespräch und an die Hörer danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Ciao.
Tschüss.
Das war Ansteuern, der NWB-Podcast für Steuerfachleute.